Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, den werdet ihr kennen, Jochen Kirchhoff. Hallo Jochen.
Hallo.
Wir haben vor ungefähr einem Jahr unser erstes Interview gehabt. Ich habe mir gedacht, vor 3 Wochen, ich muss dich unbedingt wieder einladen, weil wir haben seit 2 Jahren eine Krise. Ich bezeichne das als Krise. Viele Leute sagen Pandemie dazu, Corona-Krise und so. Eine Krise, die eigentlich viel mehr mit uns Menschen zu tun hat, als mit irgendeinem Virus oder mit irgendwelchen kuriosen Dingen halt eben. Meine erste Frage an dich ist, was stimmt mit den Menschen nicht? Was ist los mit uns? Das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich frage mich wirklich, was ist los mit den Menschen, die kommen da nicht mehr raus? Ein Karl Lauterbach erzählt uns jetzt schon etwas von einer Virusvariante, die ganz schlimm sein könnte und über uns kommt und so weiter. Wenn man an die Virentheorie glaubt, dann ist es folgendermaßen, das weiß eigentlich jeder, der die Schule besucht hat, dazu muss man kein Virologe sein, dass Viren, Bakterien oder Pilze ihre Genetik und ihr Verhalten verändern und dass dann irgendwie andere wieder kommen mit einer anderen Genetik und so weiter. Und in Wirklichkeit, sollte die Virentheorie stimmen, nachdem es soll also Viren geben, dann passt sich ein Virus eigentlich an den Körper an, weil er will ihn ja gar nicht zerstören, genau wie ein Bakterium oder ein Pilz. Es will ja das Lebewesen als Wirt besitzen. Übertragen, so wie wir Menschen auch. Wir wollen ja diesen Planeten in Wirklichkeit nicht zerstören. Das wir leben ja eigentlich nie. Und jetzt ist meine Frage, wie kann es sein, dass der Mensch in so eine Wahnvorstellung kommt und dann nicht mehr rauskommt? Denn das ist das, was ich befürchte. Wir kommen da irgendwie nicht mehr raus, weil wir solche Schreihälse wie Lauterbach haben, wo die meisten Menschen dann glauben, oh ja, wir brauchen den irgendwie. Andersrum gesagt, wenn du heute einkaufen gehst, wir haben keinen Maskenzwang mehr. 80-90% tragen Masken.
Das ist übrigens ein Punkt, der mir auch sofort aufgefallen war, als es hieß, es gibt in den Supermärkten und in Läden keinen Maskenzwang mehr, habe ich die These aufgestellt, mindestens die Hälfte, wenn nicht 3/4, wird wahrscheinlich trotzdem eine Maske tragen. Dann ging ich zum ersten Mal in einen Bio-Supermarkt, kurz danach, siehe da, fast alle, die Kunden und im Laden selber hatten nach wie vor die Maske auf. Und das habe ich dann immer wieder beobachtet, in verschiedenen Läden auch getestet und habe mich dann gefragt, woran liegt das? Glauben die ernsthaft, sie sind gefährdet? Haben sie Angst vor dem Virus? Ist es ein Konformismus? Ist es so eintrainiert in diesen 2 Jahren? Sind sie so klein gekocht, dass sie alles hinnehmen, aber nun hat ja doch die Regierung gesagt, ihr müsst nicht mehr. Sie machen es trotzdem. Und ich habe auch mehrfach dann an die Leute auch gefragt. Sie sagen dann, weichen aus. Sie reagieren nicht direkt, eigenartigerweise. Sie weichen irgendwie aus. Ja, das weiß man doch gar nicht so genau und ist vielleicht verfrüht und so weiter auch. Insofern, das hat mich gewundert. Und ich dachte, wenn das so ist, ist es ein ganz schlechtes Zeichen für unsere Zeitgenossen im weiten Sinne, hier in anderen Ländern auch. Wie kommt es, dass Menschen sozusagen, wenn man das so formulieren möchte, ihr Rückgrat verlieren und da einfach mitmachen, auch wenn sie es gar nicht müssen, sondern sie wollen das auch. Es hat sie so tief erfasst, so intrinsisch sozusagen. Sie wollen das, sie sind das. Sie wollen auch, manchmal denke ich, auch leiden. Sie wollen auch mit dieser Maskenpflicht, das habe ich früher auch manchmal gesagt, sozusagen ein bestimmtes Ritual vollziehen, was ihnen auch einen Sinn gibt. Denn das ist ein wesentlicher Punkt, das berührt ja auch deine Frage, das Gefühl der Sinnlosigkeit. Viele Menschen haben das Gefühl, naja, das ist irgendwie alles doch sinnlos. Der eine macht das, der andere macht das. Keiner weiß doch irgendwas richtig. Ja? Und das Gefühl, die Maske gibt so ein sinnstiftendes Element in die Menschen. Ja, sie sind dafür, dass das Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Sie haben plötzlich ein Zusammengehörigkeits- und Sinngefühl und es hat was Religiöses. Da kommt plötzlich die Religion durch die Hintertür wieder rein. Mhm. Die Corona-Religion, der Kult und so weiter, ist ja oft gesagt worden. Ich bin ja nicht der Erste, der das sagt.
Ja, Gunnar Kaiser hat ein Buch geschrieben.
Ja, Kult. Ja, klar, ich habe es gelesen. Das Buch finde ich ausgezeichnet. Der Erste, der das gesagt hat, war der italienische Philosoph Giorgio Agamben. Mhm. Der hat es schon ganz früh, ich glaube sogar im Februar, März 2020, hat der gesagt, das ist letztlich Religion. Das ist, ja, das ist ein Kult, das Ganze. Und da... Die Menschen sind verloren, sie fühlen sich verloren. Warum fühlen sie sich verloren? Ja, was wird ihnen denn angeboten? Muss man doch mal sagen. Ne? Wenn man nicht davon ausgeht, der Mensch hat in sich den Kraftquell. Den haben wir, aber wie aktiviere ich den? Wie bringe ich den in die Lebendigkeit? Die Menschen, was ist denn heute eigentlich als Angebot da? Sagen wir mal im Religiösen, im Spirituellen und so weiter. Da gibt es die berühmten Religionen, da gibt es Sekten bis zum Abwinken, das alles gibt es ja. Und trotzdem merkt man eine absolute Verlorenheit. Ganz schnell kommt das durch, das Gefühl der Sinnlosigkeit, dass alles irgendwie vergeblich ist. Dann kommt die Todesangst. Der Viruswahn hat ja auch die Todesangst auf eine perverse Weise hochgekocht, weil diese Corona-Religion ist ja eine transzendenzlose Religion. Es geht ja nur ums Überleben. Und wenn dir vorgespiegelt wird, der Tod ist die absolute Katastrophe, das muss immer verhindert werden, das ist die schwarze Wand, an der du zerschmettert wirst. Ja, was soll das sein? Dann bist du verloren eigentlich. Dann weißt du ja gar nichts. Und ich habe auch das Gefühl, lieber Rüdiger, dass diese Menschen auf diesem Planeten eigentlich gar nicht wissen, wer sie sind, wo sie sind, was sie mit sich anfangen sollen. Das ist alles zertrümmert worden. Und das hat eine lange Vorgeschichte. Das ist ja nicht erst gestern passiert, nicht erst durch Corona und alles Mögliche. Das hat ja eine ganz lange Vorgeschichte.
Ist Corona wie so ein Brennglas, das es sichtbar
macht? Richtig. So habe ich es damals empfunden, im Frühjahr 2020, als das anfing und ich sehr schnell den Verdacht hatte, hier stimmt was nicht. Das kann nicht sein. Das ist doch Wahnsinn. Da habe ich recherchiert und sehr schnell war mir klar, hier läuft eine ganz andere Veranstaltung ab. Das hat mit Gesundheit gar nichts zu tun. Aber was ich sofort gemerkt habe, weil ich jahrzehntelang auf dem Feld tätig bin, was ist überhaupt der Mensch? Was ist Wissenschaft? Was ist Geist im Menschen? Was ist Bewusstsein? Hier läuft was fundamental schief. Wo hat das angefangen? Und dann kam mir alles kolossal bekannt vor. Ja, ich dachte, das ist genau das, was eigentlich schon relativ früh eingesetzt hat. Sagen wir mal, spätestens im 17. Jahrhundert, zum Teil noch viel früher, durch die abstrakte Naturwissenschaft ist ein bestimmter sozusagen Epochenbruch passiert, weil der Kosmos in seiner Lebendigkeit kaum gesehen wurde, zunehmend weniger. Giordano Bruno war eine Ausnahme im späten 16. Jahrhundert. Dafür ist er auch umgebracht worden, kann man sagen.
Alexander von Humboldt hat auch den
lebendigen... Ja, später, ja, gab es das. Mhm. Ja, gab es natürlich, ja. Es gab einzelne. Aber der Mainstream hat erstmal gesagt, okay, was du an spirituellem oder geistigem glaubst, ist deine Privatangelegenheit. Karl Friedrich von Weizsäcker spricht vom methodischen Atheismus der Naturwissenschaft. Methodischer Atheismus, das kannst du glauben. Du kannst am Wochenende dein Tantra-Seminar machen. Du kannst Kampfkünste machen. Alles schick für dich. Aber das Eigentliche, das ist abstraktes Handwerk. Das ist vollkommen unabhängig davon. Deine Privatmeinung kannst du haben, wie du willst. Und dass die Wissenschaft einen bestimmten Weg gegangen. Und das war in der Corona-Krise ganz genauso. Abgesehen davon, dass sowieso alles falsch war. Alles ist widerlegt worden, was da behauptet wurde. Aber der Grundansatz war ja auch letztlich ein ganz abstraktes Ding. Modellrechnung bis zum Abwinken. Niels Ferguson war der erste in England, der das gemacht hat. Ne? Vollkommen absurde Hochrechnungen. Vollkommen absurd, am Menschen vorbei. Der hat mit dem lebendigen Menschen gar nichts zu tun. Und so ist es gelaufen. Und die ganze Corona-Krise war ja nur sich orientieren an diesen abstrakten Modellen. Übrigens auch Lauterbach macht das ja. Der guckt sich seine Studien an und sieht, okay, da ist wieder ganz was Furchtbares unterwegs. Ne? Und es hat mit dem Menschen gar nichts zu tun. Da ist also eine Wissenschaft entstanden, die eigentlich menschenfeindlich ist.
Schlicht und einfach. Wir reden da nicht über die Impfnebenwirkung. über die Toten, richtig, über den Terror, den die Kinder erleben,
ja,
über Folter.
Ja.
Ja, Foltermethoden sind das, was Kindern in Schule und ja, Kindergarten passiert. Dann über in vielen Ländern werden Kinder gezwungen zu impfen. Die schreien, es gibt Bilder, wo Kinder schreien, ja, kann man sich gar nicht angucken. Das passiert. Also das eine passiert, völlig ja, entmenschlichte Wissenschaft, die aber die einfach den Geist wegwischt, die Emotionen wegwischt, das rein strukturell Mathematische jetzt in den Rechner haut, ein Modell macht wie Drosten, PCR-Tests und so weiter. Aber meine Frage an dich, wie kann es sein, dass wir eine Wissenschaft vom Lebendigen haben, nämlich die Biologie, das ist die Wissenschaft des Lebendigen, aber wir haben dort nichts Lebendiges, wir schlagen Nein. den Frosch tot, sezieren Nein. ihn und wir nennen das aber immer noch, wie kann es sein, dass jahrhundertelang Menschen das einfach ignorieren und nicht sehen. Es sind doch Menschen.
Ja, richtig. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Also es hat viele Faktoren. Ein Faktor ist bestimmt folgender. Indem die christliche Religion vollkommen abgebaut hat und auch überhaupt alle religiösen Systeme eigentlich kaputt gegangen waren, was blieb denn noch? Die Wissenschaft blieb als Religion. Die Wissenschaft, das ist ja nun nichts Neues, ist auch eine Art Religion.
Aber gehen wir mal zurück, behalte das mal im Kopf,
ja, was Sie jetzt denken.
Gehen wir mal zurück. Also, dann sind die Religionen irgendwie kaputt gegangen. Aber woran sind die kaputt gegangen? An dem Herr, also dass irgendwelche Wahnsinnigen nur herrschen wollten?
Das sind diese.
Ist das das, was uns durchgehend verfolgt, egal was wir aufbauen?
Ja.
Durchgehend verfolgt uns dieser Herrschaftswahn, dieser Machtwahn?
Das.
Dieses, ich zentriere mich durch eine Gruppe und bin der Mittelpunkt dessen und alles andere, weswegen es mal angefangen hat. Ich meine, Jesus hätte keine Maske getragen, das wissen wir alle. Wenn Jesus heute noch leben würde, wenn Jesus 2000 Jahre alt wäre, dann wäre er wahrscheinlich 2000 Mal gekreuzt und erschlagen worden. Ne? Aber der hatte was ganz anderes gemacht mit dem Christentum, nur so als Beispiel.
Ja, es kann, also das hat natürlich mehrere Gründe. Ein Punkt, den hast du ja auch schon angesprochen. Der Mensch, irgendwie muss er Machtsysteme errichten. Er muss Hierarchien aufbauen. Er muss sich selber wichtig nehmen. Das muss alles in irgendeiner Form, weiß ich nicht, so durchgezogen werden. Als ob der Einzelne gar nichts zählt. Also man vertraut auch nicht dem Einzelnen. Das ist ja in allen religiösen Systemen, dass die sogenannten Ketzer, die auch viel klüger waren, viel weiter waren, einfach ausgeschaltet wurden, im Extremfalle umgebracht worden. Aber das ist das eine. Und dann liegt es natürlich auch daran, würde ich sagen, dass das strukturell und im Innersten einfach auch nicht gestimmt hat. Es waren immer Vereinseitigungen. Es war nie die der Mensch in seiner Fülle, in seiner unbegreiflichen kosmischen, geistig-kosmischen Fülle, hat eigentlich keine Rolle gespielt. Und auch in den frühen Systemen, auch in der Gnosis zum Beispiel oder im Neuplatonismus und so weiter, war das auch so. Da gab es aber immer noch letzte Überbleibsel, sage ich mal, eines kosmischen Menschenbildes. Das wurde aber zunehmend zertrümmert. Das kann man in der griechischen Antike ganz gut verfolgen. Die Vorsokratiker, die hatten das noch bis zu einer gewissen Grenze. Dann kam Sokrates, Platon, der noch so eine ambivalente Figur ist, die das auch noch hatte, aber schon ganz stark abstraktionistisch beeinflusst war. Und dann und so weiter.
Und dann kam Aristoteles.
Dann kam Aristoteles.
Der hat es platt gemacht.
Der hat es
platt gemacht.
Der hat es platt gemacht. Obwohl es auch bei ihm noch Restbestände von organisch ganzheitlichem Denken gab. Das muss man uns zugeben. Das gab es schon. Und auch noch ein paar andere gab es da. Aber das wurde letztendlich alles geopfert. Einem Wissenschaftswahn und einer im Grunde genommen vollkommen haltlosen Kosmologie. Das war ja immer auch gekoppelt an ein Bild der Welt. Alles religiöse Denken, Rüdiger, das weißt du ja, oder das ist eigentlich auch klar, ist immer gekoppelt gewesen an eine bestimmte Kosmologie. Wie sieht diese Welt aus? In welcher Welt leben wir? Und alle, ob das die Azteken waren oder was weiß ich alles, sie haben ein eigenes Weltbild, sozusagen ein Psychokosmos. Das sage ich oft, ist eine psychokosmologische Krise, in der wir leben. Und das Psychokosmologische, was sich manifestiert in einer bestimmten Kosmologie, ist letztlich ein Spiegelbild der eigenen Bewusstseins. Wenn wir heute an den Urknall glauben, an den toten Kosmos und all diese Dinge, die alle nach meiner Überzeugung grundfalsch sind, die auch nicht bewiesen sind, so, dann hängt das damit zusammen, dass die ganze Bewusstseinsverfassung eigentlich darin ihr Spiegelbild hat.
Ja.
Ne? Also es gibt ein altes persisches Sprichwort, das heißt, der Kosmos ist wie ein Spiegel. So, und dann sagst du immer, na gut, wenn ein Esel hineinguckt, was soll da rauskommen? Oder ein Starkstromingenieur, was soll da rauskommen, wenn der den Kosmos so betrachtet? Da kann eigentlich nichts rauskommen. Und das hängt also immer zusammen. Deswegen ist ja meine These, dass das Weltbild, die Kosmologie, die man eigentlich kaum so nennen könnte, weil der Kosmos eigentlich zertrümmert im alten Sinne, dass das eigentlich eine Aussage hat über die Bewusstseinsverfassung der Menschen und umgekehrt. Das reflektiert sich ja gegenseitig. Das eine spiegelt das andere. Das heißt, wir sind da in einen Wahn hineingefallen, der die Menschen auch ruiniert. Das hat man deutlich gesehen seit dem 18., 19. Jahrhundert, dass die Menschen das gar nicht aushalten. Das heißt, der Mensch kann eigentlich nur als lebendiges Wesen in einer lebendigen Welt existieren. Er lebt auch in einer lebendigen Welt. Ich sage ja immer wieder, aus Totem ist nie Lebendiges entstanden. Das ist eine pure Behauptung, übrigens auch in der Biologie. Eine pure, wenn man das genauer verfolgt, ist es nie bewiesen worden, dass aus Totem Lebendiges entsteht. Aus Leben entsteht Leben. Und so weiter. Alles ist lebendig. Muss lebendig sein, wenn denn ganzheitliche Logik noch irgendeinen Wert haben sollte. Ja, und das würde ich sagen, ja, ganzheitliche Logik hat diesen Wert, dass wir müssen sozusagen in diesen Analogien denken, das ist legitim, dass wir leben in einer lebendigen Welt als lebendige Wesen. Und mit uns wird aber so umgegangen, von den Wissenschaftlern, auch zum Teil von den Politikern und überhaupt wird das so favorisiert, als ob das gar nicht so der Fall wäre. Der Mensch wird klein gemacht. Deswegen, man trägt denn die Maske, auch wenn man es nicht machen muss. Ja, weil man traut sich gar nichts zu, man ist gar nichts. Der Mensch ist doch auch klein gemacht. Es gibt das Ego, da bläht sich der Einzelne wahnsinnig auf. Er findet sich so toll, er ist schön oder er ist auch nicht schön, aber auf jeden Fall findet er sich super, ne? Oder er bricht dann zusammen und ist verzweifelt, ja, und ist dann selbstmordgefährdet. Ja, gut, alles richtig, aber das ist doch alles Irrsinn. Also diese Ego-Aufblähung hat doch nichts mit Lebendigkeit zu tun oder mit dem, was der Mensch eigentlich ist. Oder ich sage das öfter, sagen die Leute zu mir, ja, Kirchhoff, das ist ja alles ganz interessant, was die sagen, kosmischer Anthropos. Ja, das sind interessante Gedanken, ja, darüber denke ich auch manchmal nach, aber seien Sie doch mal ehrlich, gucken Sie doch um sich, wie die Leute sind. Das ist doch Wahn, das kann doch gar nicht wahr sein. Na, das stimmt doch alles gar nicht. Der Mensch ist doch ein ganz... Gucken Sie doch, ganz wenige Ausnahmen vielleicht, der Mensch selber, da braucht man nicht drauf zu bauen. Aber ich bin ja gerade sozusagen, so, wenn man so will, ein Matador, der immer wieder daran appelliert. Also bis hin, dass ich auch in meinen Vorträgen und Büchern und Seminaren immer gesagt habe, versuche ich jedenfalls, die Menschen anzusprechen und zu sagen, du weißt das im Grunde ganz genau. Wenn du ganz tief in dich hineinleuchst, du weißt doch ganz genau, du bist lebendig. Oder vielleicht doch nicht. Ja, okay. Aber du weißt doch genau, dass du im Lebendigen eingebettet bist. Du könntest sonst keine Sekunde existieren. Wenn man einen Bruchteil einer Sekunde, diese lebendige Ordnung wegzöge, würdest du ins Nichts ver... Was glaubst du denn, wer du bist? Ein belebtes Nichts? Oder was soll es einfach sein? Du torkelst irgendwie aus einem schwarzen Nichts und irgendwann verlierst du dich am schwarzen Loch des Todes. Was soll es sein? Das ist doch alles eine Farce. Glaubst du ernsthaft, dass das Leben so ist? Viele sagen, ja, ist so. Ist halt sinnloses Ding. Ich mache es halt mir so gemütlich, wie es geht.
Es gibt, in meiner Theorie gibt es diese Lebendigkeit eine ganz zentrale destruktive Bedeutung bei den Menschen bekommen. Also die Menschen führen Krieg gegenseitig. Ja. Die Beziehungen führen oft Krieg gegenseitig. Eltern gegen die Kinder, Kinder gegen die Eltern, Schule gegen die Bildung. Ja. Was keine echte. Also in vielen Sachen findest du immer das genaue Gegenteil von dem, was es ist. Es ist eher so, dass sich die Dinge, die sich gut anhören, dass sie irgendwie zerstörerisch auf dem Weg sind. Dann haben wir die Atombomben, dann haben wir die Kriege. Und letztlich findet sich das aber alles im Umfeld des Lebendigen statt. Also meine persönliche Theorie ist, dass der Mensch seine eigene Lebendigkeit nicht lebt. Das projiziert er nach außen und deswegen diese riesige Destruktivität des Menschen, weil er es nicht akzeptieren kann, dass er lebt. Weil er damit nicht umgehen kann.
Ja, dem würde ich zustimmen. Das ist sicherlich so. Aber ist ja natürlich die Frage, dann ist man natürlich wieder bei der Frage, was der Mensch überhaupt ist.
Ne? Ja, genau.
Das berühmte Menschenbild.
Ja.
Na? Der Transhumanismus. Great Reset und so weiter und so weiter. Darüber ist ja endlos viel geschrieben worden, das wissen wir alle. Und viele, die hier uns zuhören, werden es auch wissen. Das ist ja ein monströses Menschenbild. Ne? Du kriegst den Chip und dann alles, was an dir vielleicht irgendwie defekt ist, kannst du durch den Chip verbessern. Und irgendwann bist du dann eine Art Cyborg. Du bist dann mehr als jetzt. Das wird denen ja eingepflanzt. KI und so künstliche Intelligenz ist mehr als der Mensch selber. Das heißt, du bist sozusagen, du kommst in einen höheren Status, Harari und so, ne? Als Berater auch von Klaus Schwab, du kommst in einen höheren Seinstatus. Und dann kannst du auch sogar unsterblich werden, wenn du dann als Chip unterwegs bist.
Das ist so ein Lockmittel für die Masse, dass sie das mitmacht, weil die Masse glaubt ja nicht an das Lebendige, aber sie glaubt, dass durch diese transhumanistische Cyborg-Qualität, dass die besseren Menschen mehr Qualitäten haben und so weiter. Aber das Gegenteil wird der Fall sein. Also der Mensch wird nicht als etwas Schöpferisches, Großes, Aktives, Potenziales, Lebendiges betrachtet, sondern man versucht, Gott zu spielen und an ihm herumzufuhrwerken.
So ist es, ja.
Und das ist natürlich ein Gotteswahn, was die
da... Ja, der ist dann der Gotteswahn.
Also diese Nichtlebendigkeit der Menschen, der Machtpolitiker oder der Machtmenschen führt immer zum Gotteswahn.
Immer. Und
die versuchen immer, diese Eugenik, die hat ja nicht Hitler erfunden, sondern das haben Jahrhunderte vorher schon
welche. Ja,
man hat immer versucht, die Menschen so blöd zu machen, ich sage das jetzt mal einfach, so blöd zu machen, dass man an ihnen herumdoktern darf. Und zwar eigentlich gegen ihre Interessen, aber sie glauben, es sei für ihre Interessen.
Ja, ja.
Der Mensch kann nur im Inneren zu seiner Vollkommenheit kommen.
Ja.
Wenn er sein inneres Wahn
hat. Ja, der Gottwahn ist natürlich kolossal verbreitet. Ne? Also ich staune immer wieder, auch also noch kurz zu den anderen Schichten des Selbstbewusstseins von Menschen, mit wie wenig Menschen eigentlich zufrieden sind. Wir sind darin einig, dass es ein kolossales schöpferisches Potenzial im Mensch gibt. Das kann man auch belegen. Mhm. Es gibt genügend Beispiele. So. Aber wie sind die Menschen, die brauchen das gar nicht oder fühlen sich überfordert. Und weil ihr Alltag, der nimmt ihnen jeden Freiraum.
Ist das auch deine Erfahrung als Mensch, der jetzt über 70 ist? Mhm. Deine Lebenserfahrung spiegelt sich da drin wieder, ne? In dem, was du jetzt sagst, ne? Du hast bei vielen Menschen erkannt, dass sie es nicht wissen wollen.
Sie wollen es nicht wissen. Und wenn die finden es interessant, wenn man also eine Gesellschaft hat oder man ist in der Öffentlichkeit und der Kirchhoff kann ganz gut reden, der erzählt interessante Dinge, höre ich gerne zu. Aber letztendlich, substanziell, in der Tiefe, ja Mensch, Herr Kirchhoff, glauben Sie das wirklich? Ja? Da gibt es die knallharte Naturwissenschaft. Da ist doch wirklich, da haben wir festen Boden. Und dann, was sollen wir denn machen? Sie wissen doch gar nicht, was vor der Geburt ist, was nach dem Tod ist. Das ist alles nur Vermutungen, der Mensch weiß doch da gar nicht. Und da bin ich eben, das ist für mich ein ganz sensibler Punkt, diese Haltung, dieser Zynismus des modernen Menschen, anything goes. Der macht das. Sloterdijk sagt einmal über die Philosophie, bezogen auf Heidegger, der verbreitet seine legitimen Blüten. Okay, ja. Also jeder, der hat diese Ideologie und der hat jene. Herr Kirchhoff, Sie haben diese Ideologie. Das finde ich irgendwie auch interessant, was Sie sagen. Ja, alles okay. Aber was wissen wir wirklich? Und dann bin ich bei der Frage, die ich gerne stelle, lieber Rüdiger, die berühmte Frage von Montaigne, que sais-je? Was weiß ich? Ja, was weiß ich wirklich? Also wenn Menschen oft sagen, ich weiß, dass das alles falsch ist. Wieso denn? Wo hast du denn das her? Ja, das weiß ich. Das sagt zum Beispiel die Wissenschaft oder das sagt was weiß ich wer. Das heißt also, da sind wir bei der Frage, das ist auch wichtig, woher haben die Menschen ihre Überzeugungen? Sie sind ihnen eingetrichtert worden. Oder woher wissen Sie das? Wer heute sagt, naja, der PCR-Test, der funktioniert wunderbar. Gut, woher weiß er das? Ja, oder umgekehrt. Die Menschen haben doch nur einen ganz schmalen Erfahrungshorizont. Der Rest ist doch angelesen. Ich staune immer wieder, dass Menschen über das Weltall in einer Weise fabulieren. Da wird mir Angst und Bange und auch schwindelig. Selbst Kids, ja, 14, 15, 16-Jährige, die sitzen am Computer und glauben, sie könnten durch einige Parameter, die da eingegeben werden, die Entwicklung von Galaxien zurückverfolgen. Ist ein purer Irrsinn. Ja? Nix haben sie verstanden. Das ist ja nur eine in gewisser Weise eine Show Das sind Phänomene, aber die Phänomene müssen doch interpretiert werden. Und die kann man lebendig interpretieren und die kann man abstrakt, mathematisch tot interpretieren. Und das ist doch was ganz anderes, ist doch kein Wissen. Aber da, das ist ein Desaster im Grunde genommen. Oder der Mensch, die Medien, sind wir bei den Medien, darüber ist viel geschrieben worden, tolle Sachen, Michael Main und so weiter, haben da klug drüber geforscht und geschrieben. Das ist ja auch richtig. Das wird ihnen alles sozusagen eingetrichtert. Ja, die konsumieren das und die Wissenschaft wird auch so konsumiert. Denn was, der Einzelne hat auch nur ein begrenztes Erfahrungsfeld, was er wirklich überblicken kann. Ist ja auch normal. Aber er glaubt, und da schlagen sich die Leute die Köpfe ein, oder es gibt hitzige Diskussionen, der eine hat das sich angelesen und der andere hat das sich angelesen. Oder Lauterbach holt die Studie raus und der andere holt eine andere Studie raus. Wenn es heißt, okay, Masken, die bringen sowieso nichts, hieß es dann, ja, aber es gibt eine interessante Studie, die beweisen das Gegenteil. Interessanterweise tauchen die gerade dann auf, wenn die Politik sagt, die das doch was bringt. Ja? Also die ist diese verrückte Erbärmlichkeit, nicht nur das Gekaufte in der Wissenschaft, auch diese Fixierung auf das Unlebendige, das ist was Gespenstisches. Was will der Mensch eigentlich? Hat er das Gefühl, er müsste, hat da sozusagen, ist das der Gott oder ist da der Weltgeist steigt da auf, ja? Was manche Kosmologen wirklich denken, ne? Die denken, wenn sie da rumrechnen, sie haben den Weltgeist in der Tasche und sind aufgebläht, unsäglich. Da gab es 1994, weißt du das vielleicht noch, Rüdiger, du bist ja ein Schlag jünger als ich, 1994 gab es einen super Bestseller, der über Monate lang der Bestseller schlechthin war, Physik der Unsterblichkeit.
Ja. Ich habe das Buch gelesen und ich habe es, ich glaube, nach 150 Seiten, 100 Seiten habe ich es beiseite gelegt. Physik der Unsterblichkeit. Das war so
monströs.
Nein, so dämlich, so dumm, so naiv.
Ja, ja, aber der hat etwas formuliert, was in späteren Jahrzehnten auch heute tatsächlich en vogue ist. Also der Mensch ist, der kann die Computer, der hat, was der alles behauptet hat, wird alles heute gemacht. Mhm. Also sozusagen, der war ein Vorreiter, Quantenphysiker, der lebt heute noch.
War auch ein ziemlich bekannter, hat einen sehr guten Ruf gehabt. Ne?
Ja, ja, klar, sehr bekannt, mein Alter ungefähr. Und ich habe den ein bisschen verfolgt, was macht der eigentlich heute? Der ist immer, wenn ich mich jetzt nicht irre, lebt der immer noch, ist immer noch inkarniert, sage ich mal. Und verbreitet diese Sachen. Damals waren die, aber auch die spirituellen Leute sind oft von einer sagenhaften Naivität. Die Physik hat's bewiesen. Wir sind unsterblich. Sag mal, denn die Quantenphysik wird in einem Kultstatus gehandelt.
Ja, ja, genau.
Und ich sage immer wieder, Leute, kann die Quantentheorie irgendetwas erklären? Kann sie einen Grashalm erklären? Kann sie ein Kaninchen erklären? Kann sie erklären, wie der lebendige Organismus funktioniert? Nein, kann sie nicht. Sie ist ein hochkomplexes mathematisches Modell, wie andere auch. Ich verstehe gar nicht, warum ihr die Quantentheorie vergottet quasi. Und erledigt.
Ich glaube, dass sehr viele Spiritualisten versuchen, in der Quantentheorie halt eben ihre Beweiskraft zu sehen und dann sich als unumstößliche Theoretiker Richtig. Halt eben zu repräsentieren.
Genau.
Drei Bücher schreiben.
Vier.
Oder vier. Fünf, ja. Mehrere Teesorten irgendwie erfinden.
Das hängt dann natürlich zusammen, auch mit der, das ist auch ein Thema des Menschen, okay, die Freiheit. In der abendländischen Geschichte weiß man, er spielte die Freiheit eine große Rolle. Freiheitsbegriff Schiller, Sire, geben Sie Gedankenfreiheit, Don Carlos. Ja? Mhm. Oder hier Fidelio, Beethoven. Ne? Mhm. Wahrheit wagte ich kühn zu sagen und die Ketten sind mein Lohn und so weiter. Also spielte der Freiheitsbegriff eine ganz große Rolle. Aber auch der wurde ja sehr schnell praktisch pervertiert. Freiheit im Sinne von, auch der heutige Mensch, im Sinne von alles können. Nach dem Motto, ich kann tun, was ich will. Dann bin ich frei.
Das ist ja keine Freiheit.
Das ist überhaupt keine Freiheit.
Hat mit Freiheit nichts zu tun.
Hat überhaupt nichts mit Freiheit zu tun.
Ist auch keine Anarchie.
Nein.
Was ja auch immer als Anarchie dargestellt wird.
Ja. Ja, wobei ich in gewisser Weise sozusagen eine gewisse Sympathie habe für einen schöpferischen, für einen produktiven Anarchismus. Würde man mir vielleicht nicht abnehmen. Und in der Kirche wusste ich gar nicht, dass der so denkt. Ich habe so eine Tendenz in der Richtung, ja. Auch ohne Geld und so.
Ja, habe ich auch.
Ja, so ein produktiver Anarchismus. Mhm. Denke ich, wenn der Mensch das ist, was ich von ihm glaube, dann könnte das funktionieren. Aber natürlich ist es extrem schwierig. Okay, also die Frage.
Ohne Herrschaft geht fast alles.
Ja, ja.
Ohne beherrscht werden zu wollen, also ja. Die meisten wollen das ja auch. Ne?
Ja.
Es gibt ein japanisches Sprichwort, das sagt, du findest keinen Herrscher, der 1000 Leute beherrschen will, aber 1000 Beherrschte, die einen Herrscher suchen.
Ja, so ist es auch. Unbedingt, ja.
Ist auf jeden Fall. Ne?
Ja, also die Freiheit ist auch pervertiert worden. Und natürlich die Freiheit ist auch Adorno, Dialektik der Aufklärung, auch in der Aufklärung. Da gibt es ja wunderbare Geister, auch Lichtenberg zum Beispiel, den ich sehr schätze, einer meiner Lieblingsautoren. Wunderbarer Geist. Aber die Aufklärung war natürlich dann auch dieser Dialektik verfallen und letztlich ist es auch vollkommen pervertiert und abgewirtschaftet. Und die Freiheit ist zu Tode geritten worden. Und perverserweise bedienen sich dann heute bestimmte Systeme genau dieser Argumentation und sagen, na ja, diese unbegrenzte Freiheit, die du jetzt willst, du kannst nicht mal ein paar Jahre deine Maske aufhalten und ein paar Jahre lang das einfach mal machen. Dahinter wird alles schick. Ja? Warum machst du das nicht? Weil du vollkommen egomäßig an deine Freiheit glaubst. Da wird auch das wieder pervertiert.
Da wird das pervertiert.
Die Freiheit. Ja, ja. Drosten sagt, Schiller würde Maske tragen. Ich dachte, ja, gut, okay. Wir können auch alles Mögliche sagen, wer alles noch Maske tragen würde, ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht derjenige, der auch sogenannte große Geister so idealisiert, die würden wahrscheinlich alles Mögliche machen, aber das ist was ganz anderes. Auf jeden Fall wird das alles wieder umgedreht. Das weißt du doch, Rüdiger, wir leben doch in einer Zeit, in der alle diese Dinge merkwürdig umgedreht werden.
Weil die Menschen kein Fundament haben.
Nein.
Über das, wer sie sind, was sie sind und
kein
Fundament des... ich nenne das lebendiges Wissen. Tote Wissen ist das, worüber du geredet hast, im Sinne von Mathematik, Strukturen und alles wird Quantentheorie, alles wird irgendwie aufs Blatt formuliert. Lebendiges Wissen ist aber ein Wissen, das ich selbst durch meine Erfahrungen erlebt habe, in das ich mich hineingestürzt habe, mich ausgetauscht habe, auseinandergesetzt habe, gerieben habe und dann irgendwann nach 3 Jahren sagen kann, jetzt weiß ich so ein kleines bisschen mehr.
Lebendiges Wissen
ist das. Das ist lebendiges
Wissen. Ja, genau. Da sind wir einig. Es ist doch das Einzige, was zählt. Ich würde auch sagen, das Einzige, was auch interessant ist.
Ja, genau.
Denn was, also das Einzige, Rüdiger, was interessiert einen Menschen wirklich? Wer sie sind und in einer lebendigen Wirklichkeit. Was sind sie wirklich?
Lebendige Wesen. Das, was die Menschen wirklich interessiert, ist ihre Lebendigkeit in Wirklichkeit, die sie ja totschlagen. Aber es ist das, was sie interessiert. Du siehst es an Kindern. Was machen die freiwillig? Lebendig sein.
Genau.
Und lebendiges Wissen abschöpfen. Also das heißt, da ist ein Fluss, da ist Sand, die machen sofort irgendwas, die bauen da was.
Ja.
Oder gibt denen ein bisschen was Holz, liegt da rum. Die bauen sofort
Wie
was.
Wie kommt es dann, dass diese Lebendigkeit irgendwann zertrümmert wird?
Ich glaube, was du mit dem megalithischen Pharao meinst, weil die Herrschaftsstrukturen die Menschen nutzen wie ein Nutzvieh, so eine Menschen-Nutzviehhaltung, um ihre Dinge zu bekommen. Und sie trainieren das den Menschen ab. Das, was ich habe früher immer oft geschrieben, das, was die Herrschaft von dir will, das ist dein Gehirn in Besitz nehmen.
Ja, klar.
Weil in deinem Gehirn diese Möglichkeiten des Geistes, der Emotionen und deiner Verwirklichung halt steckt. Ne? Ist nur eine Metapher, muss jetzt philosophisch nicht stimmen. Aber das ist das, was die wollen. Die wollen uns in Besitz nehmen.
Ja.
In Besitz nehmen für ihre Dinge. Das ist der megalithische Pharao.
Der megatechnische Pharao.
Megalithisch
wäre auch gut.
Ja, megatechnische Pharao, Entschuldigung.
Ja, macht ja nichts.
Megatechnische Pharao,
ja,
das ist das Symbol.
Ja, dann ist ja natürlich die Frage nochmal zum Menschenbild. Wir gehen mal davon aus, dass der Mensch ein sinnvolles Wesen ist.
Ja.
Ja, gut. Im kosmischen Gesamtzusammenhang. Worauf zielt das ab? Die Buddhisten würden sagen, ja, auf die Buddhaschaft. Was sonst? Letztlich ist die Buddhaschaft in dir angelegt, die kannst du realisieren. Oder irgendetwas. Auf jeden Fall, es gibt doch ein Idealbild des Menschen. Was ist denn das Idealbild des heutigen Menschen? Das ist denn letztendlich der technische Mensch, der Cyborg im Letzten. Aber es gibt doch ein tiefes Gefühl im Menschen, dass da irgendwas ist, was auch ein Potenzial ist, das er erwecken könnte und zur Reife bringen. Dass irgendetwas in ihm ist, was sich weiterentwickeln kann und was eigentlich nicht sozusagen tot gemacht werden dürfte. Der Mensch hat ein Potenzial, ein kosmisches Potenzial, das ihn auch befähigen würde, lebendig zu leben, sinnvoll zu leben und auch in einer anderen lebendigen Welt zu leben. Ich persönlich lebe in einer, das manche glauben, nehmen mir das nicht ab, ich lebe in einer total lebendigen Welt. Ich lebe überhaupt dieses, das, die, der Kosmos für mich lebendig. Wenn ich am Strand sitze, irgendwo in Griechenland oder auch sonst, also im Firmament, wo immer es nun erkennbar ist, hier in Berlin ist ja nicht so toll, für mich ist das lebendig, das blickt mich an. Ich bin nie der nur Blickende, ich bin immer auch der Angeblickte. Für mich ist das alles lebendig. Das ist ständig. Ich könnte gar nicht anders existieren. Dass ich manchmal denke, was ist denn los? Das kann nicht wahr sein, dass das andere, ja, du findest ganz schön, aber letztlich was Physik, der Newton sagt das, Einstein hat doch alles widerlegt und so.
Man kann es ja nicht in so, man kann das auch nicht in einer Stunde sagen. Nein. Oder in zwei Stunden sagen. Nein. Man kann das nur als Rückschau für seine Lebenserfahrung sagen.
Ja.
Also was du denkst, denke ich auch. Also ich, für mich ist, je älter ich werde, desto lebendiger wird alles.
Ja.
Desto wirklich, also John Lennon sagte, glaube ich, je älter oder je wirklicher du wirst, desto unwirklicher wird alles.
Ja.
Irgendwie so, er meint das umgedreht. Aber ich meine, je älter ich werde, desto mehr Lebendigkeit ist in allem. Ich sehe immer mehr das Lebendige und gar nicht so die Gegenstände. Ich sehe auch die Lebendigkeit verwoben. Ich sehe die Lebendigkeit nicht in einem Körper oder in zwei Körpern, sondern vereint eigentlich.
Ja.
Was wir jetzt hier machen, das ist ja auch lebendig. Wir tauschen lebendiges Wissen aus. Das verbindet sich miteinander. Da entstehen Gefühle, Emotionen, da entsteht geistige Kraft, da entsteht etwas, was ich nicht ausdrücken kann, was ich gar nicht sagen kann. Ich kann es nur empfinden.
Aber das ist doch das Einzige im Grunde genommen, was interessant ist.
Ja.
Ich meine, was soll denn interessant sein? Wenn der Mensch ein interessantes Wesen ist, weiß ich nicht, was sonst interessant sein soll. Ich sage manchmal ein bisschen zynisch. Manchmal bricht so auch ein bisschen Zynismus in einem aus, das wirst du ja kennen. Ich sage mal, die meisten Menschen sind nicht abendfüllend. Gut, aber ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, klar, ja. Weiß ich, was du meinst.
Ja, weil nach 5 Minuten deutlich ist, was sie sagen wollen.
Mir wird zum Beispiel auch oft Arroganz vor, also wenn ich jetzt auf Apollot Texte schreibe, wird mir oft Arroganz vorgeworfen, so, ne? Weil ich vielleicht auch manchmal zu diesem Zynismus neige.
Ich meine, ich bin eigentlich kein Zyniker, eigentlich gar nicht, aber es gibt doch manchmal so momentweise, wo das so in einem so hoch schießt und es darf auch sein, das muss man.
Das reicht dann irgendwann, ne? Irgendwie denkt man sich, jetzt reicht's mir.
Ja, das kann man auch. Ich finde das auch.
Ist das so?
Ja, ja. Es kann auch, ist auch legitim, das zu sagen. Ich finde auch, das darf man auch. Ich mache mir da kein Selbstverbot in die Richtung. Ich glaube an den kosmischen Anthropos. Es ist aber nicht irgendwie, ja, der Kirche, der sitzt da und glaubt an den kosmischen Anthropos.
Kannst du dem mal erklären, was das für dich ist?
Das ist ganz interessant. Anthropos ist ja ein griechisches Wort, heißt Mensch.
Ja.
Ja. Kosmischer Anthropos, geistig-kosmischer Anthropos. Ich glaube ja an das geistig-kosmische. Anthropos, das ist eine Form des eigentlichen Menschen, ich sag mal, des eigentlich gemeinten Menschen. So, ja, okay. Wir leben ja in einem, unserer Vorstellung nach, sage ich öfter, einem Du-bist-nicht-gemeint-Universum. Das ist das Du-bist-nicht-gemeint. Auf dich zählt überhaupt keiner. Du bist völlig unwichtig. Mhm. Das ist das Du-bist-nicht-gemeint-Universum. Aber ich...
Corona ist ja Blütezeit von Du-bist-nicht-gemeint-Universum.
Ja, 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 Du-bist-nicht-gemeint-Universum. Ich bin aber der Auffassung, es gibt das Du-bist-gemeint-Universum. Jeder wirkliche Mensch ist Du-bist-gemeint. Und lebt in diesem Du-bist-gemeint-Universum. Also, Kosmos... Kosmischer Anthropos, ich sage es deswegen mit dem griechischen Wort, will ich dir genau den Grund sagen. Um die Inflationierung der anderen Begriffe sozusagen abzuwehren. Ich sage, ich benutze niemals das Wort höheres Selbst und all diese Dinge. Weil diese Begriffe sind alle kontaminiert und sind so oft von spirituellen, religiösen Geistern heraufbeschworen worden, dass sie gar nichts mehr transportieren. Deswegen benutze ich ganz bewusst dieses Wort kosmischer Anthropos. Und werden gefragt, ja, was meinst du denn da eigentlich? Was soll denn das sein, ein kosmischer Anthropos? Ist das so eine Art kosmischer Buddha? Ja, kann man sagen.
Von der Potentialität.
Ja, Potentialität. Also die Buddha-Natur liegt in dir, in Rüdiger Lenz und in Jochen Kirchhoff. Also die Buddha-Natur liegt in uns. Und wenn du das ausdifferenzierst oder in dir selber zum Leben erwächst, dann bist du der kosmische Anthropos oder eben der Buddha, wie auch immer. Es geht ja nicht um die Begriffe im engeren Sinne, aber ich benutze gerne Begriffe, die nicht so gängig sind.
Noch nicht so abgegriffen.
Nicht so abgegriffen.
Inflationär.
Inflationär. Ich weiß, dass ich mal einen Vortrag gehalten habe vor Anhängern von Williges Jäger. Ist gut, okay, wenn will ich jetzt kein nicht viel sagen. Und die fragt mich dann, Herr Kirchhoff, ja, was denn? Warum sagen Sie nicht gleich, höre es selbst? Das ist doch das, was Sie meinen. So, ja, was denn, so einfach ist es nicht. Da nicken nämlich alle und finden es alle. Und wenn alle so nicken und alle einverstanden sind, dann bin ich immer skeptisch. Dann muss man einen kleinen Gegenakzent setzen und sozusagen in einen verfremdenden Begriff benutzen. Ich habe ein Buch geschrieben, die Anderswelt, Annäherung an die Wirklichkeit. So, Annäherung an die Wirklichkeit. Und da benutze ich, was mir auch Leser bestätigt haben, immer wieder, benutze ich ganz bewusst nicht die gängigen Begriffe. Also ich benutze andere Begriffe, auch Erfahrung und so weiter. Aber man muss die Begriffe auch sozusagen zum Tanzen bringen. Ja, zum Tanzen bringen. Nicht in diesem perversen Sinne, wie heute, also jetzt wie George Orwell oder so, das Wahrheitsministerium oder so, ne? Da ist ja auch alles verdreht. Ich meine nicht das Verdrehen, sondern einen anderen Begriff, der auch lebendig ist, der nicht tot gegriffen
wird. Weil der wirkt ja auch die Neugier des Lesers.
Richtig, genau. Es ist ja so, dass viele Begriffe sind so abgewirtschaftet, die sind so runtergekocht, wie die Menschen selber, dass es überhaupt nichts mehr transportiert. Solidarität. Eigentlich ein wunderbarer Begriff, aber heute, was alles solidarisch sein soll, ja, Mitsinnigkeit, auch Empathie sogar, lieber Rüdiger, auch Empathie ist in bestimmten Zusammenhängen auch total abgegriffen, ja auch pervertiert worden von denen, die das benutzen. Ja. Empathie, du musst doch Empathie haben für, wir wissen das ja, alles ist verdreht worden. Du bist dann solidarisch, du bist, ja. Du bist, oder bis hin, dass du dann auch, es wird alles umgedreht, also eine Verfremdung. Die Dinge müssen zum Tanzen kommen, es muss lebendig sein. Und ich versuche immer, auch habe ich früher auch immer gesagt in meinen Vorlesungen, Vorträgen, wenn ich nicht das lebe, worüber ich rede, dann hat es gar keinen Sinn, weil es muss Lebendigkeit durchleuchten.
Durch dich.
Ja.
Wenn du das und das sagst.
Es muss glühen. Ja. Es muss glühen und tanzen.
Man nennt das dann authentisch sein. Ne?
Ja,
das
ist auch so ein Begriff. Ja, gut, authentisch sein. Mhm. Gut, ich kann dann auch sagen, ja, ich bin authentisch. Ja, bin ich vielleicht auch, aber ich würde es für mich jetzt nicht so als Etikett benutzen. Ja. Aber es muss, die Begriffe sollen tanzen, es muss lebendig sein, auch die Sprache soll lebendig sein. Es darf auch mal intellektuell hoch anspruchsvoll sein. Das muss es auch manchmal sein. Trotzdem muss immer das Lebendige durchschimmern. Der pure Intellektualismus ist einfach blöd, saublöd. Das ist letztlich auch Nihilismus. Man kann mit allem, hausieren gehen und
man kann auch alles totreden.
Das wissen wir doch. Du kannst alles in Grund und Boden reden.
Ja.
Du kannst diskutieren, das weiß ich auch noch ein bisschen älter als du, als in der 68, da ist in Grund und Boden wurde alles diskutiert. Und kam im Grunde nichts raus. Das bringt gar nichts. Ne? Man kann alles zerreden. Gibt ja auch in Konflikten, dass man manchmal denkt, wir müssen reden. Ja, gut, wir sollten reden, aber wir können es auch zerreden. Es ist einfach so. Also wenn die Lebendigkeit fehlt, dann bin ich schon mal misstrauisch. Und wenn ich etwas sein möchte, dann ist es immer lebendig sein und wirklich, wirklich sein. Mhm. Ich will wirklich sein. Und ich kann auch begründen, warum ich das möchte. Weil das Menschsein hat für mich dann die Würde und dann empfinde ich es auch als sinnvoll. Dann bin ich auch nie alleine, auch wenn ich alleine bin. Ja, dann sitze ich am Schreibtisch. Ist wirklich so, jetzt nicht, dass wir hier anfangen zu spinnen. Ja? Sie sitzt am Schreibtisch, sozusagen wie eine Kugel von Bewusstsein, wie eine Schale von Bewusstsein um mich rum. Und da schießen dann wie die Kometen in meinen Geist und so. Das ist dann manchmal, nicht immer, aber es gibt diese Situation und immer wieder, das ist dann total lebendig. Und das ist dann das Funkel, das glüht, der Geist, und dann schreibe ich Sachen auf oder Sentenzen und so weiter. Und das ist einfach hochinteressant.
Und also dann, du bist in Verbindung mit dem
Kosmos. Ich bin in Verbindung, ja.
Ne? Dann bist du verbunden.
Ich bin in Verbindung und dann empfinde ich mein Leben auch als sinnvoll. Und dann finde ich es richtig, wie ich es mache. Und blähe mich da nicht auf und die anderen sind alle Idioten. Das meine ich nicht. Sondern aber man muss ja doch, wenn man da von diesen Dingen spricht, vom kosmischen Anthropos, das auch verkörpern. Wenn man da nur drüber redet, es ist doch öde, es ist doch vollkommen sinnlos. Und deswegen versuche ich ja auch in den Büchern und so weiter, das immer sozusagen aufglühen zu lassen.
Die meisten Menschen lesen das vielleicht und sagen, ja, kosmischer Anthropos ist ja alles toll und schön, aber du lebst ihn als Gebrauchsanweisung. Ne? Als Gebrauchs, das ist für dich etwas, das benutzt du, das lebst du, das bist du.
Ja, das versuche, ne?
Und ich nicht, versuche es. Die meisten Leute lesen es, aber können es nicht gebrauchen. Sie machen damit nichts.
Oder es gibt auch diese Variante, die habe ich auch gemerkt, dass sie das Literarische daran genießen.
Mhm.
Es gibt ja auch, weil ich ja auch immer ich bin ja auch, manchmal werde ich auch als Schriftsteller bezeichnet. Ja, gut, also ich habe auch diese Komponente, dass ich auch versuche, den Text lebendig zu gestalten, auch in dem Sinne künstlerisch. Also ich habe immer auch den Anspruch in den Texten, kannst du auch in dem neuen Buch vielleicht feststellen, Kosmos, was demnächst erscheint, kann man ja noch nachher sagen, dass das auch eine lebendige Sprache ist. Kein totes Zeug, sondern das muss auch immer lebendig sein. Es muss immer irgendwie interessant sein. Und das ist für mich ein Anspruch. Sonst bräuchte ich mich gar nicht zu äußern in der Öffentlichkeit. Jetzt kann ich mich auch zurückziehen. Ist auch übrigens gut. Nicht? Manchmal denkt man ja, jetzt habe ich genug geredet in der Öffentlichkeit, jetzt sage ich gar nichts mehr.
Ich denke zum Beispiel, was meine Arbeit bei Apolut angeht, mit meinen Tagesdosen und auch Standpunkten. Also ich denke, ich habe genug geredet. Ich habe genug geschrieben. Was soll ich noch schreiben? Ich habe alles im Grunde genommen gesagt, was ich sagen wollte. Also es wird vielen so gehen, denke ich mal, die viel schreiben, viel reden oder irgendwie so etwas. Gehen wir nochmal zurück zu den Maskenträgern.
Ja.
Wir haben keine Maskenpflicht mehr. Also, das war
zumindest im Supermarkt nicht.
Ja, im Supermarkt nicht, genau. Wie kommt es dazu, dass die Menschen diese Masken tragen? So, ich glaube, ein bisschen sind wir dahinter gekommen, haben wir darum rumgewühlt. Mit der Lebendigkeit. Fehlt es den Menschen an Lebendigkeit, an die Lebendigkeit, sich selbst wahrzunehmen als lebendiges Wesen, als bewusstes, lebendiges, gestalterisches, schöpferisches Wesen.
Ja,
weil das ist ja Lebendigkeit, wenn ich meine Lebendigkeit lebe, dann bin ich ja auch ein schöpferisches Wesen. Ich komme automatisch, jetzt, wenn man die alten Floskeln hört, sagt man dann, in Verantwortung kommt man dann. Aber ich bin ein Mensch, der plötzlich anfängt zu schöpfen. Was auch immer. Der eine wird auf einmal Gartenbauer, der andere wird Philosoph, der andere wird plötzlich Romane schreiben, ganz plötzlich, obwohl er sich das nie hat vorstellen können.
Ja.
Ne? Sind die Potenziale, die Fähigkeiten dieses schöpferischen Menschen, die in den meisten Menschen durch das System von Zivilisation unterdrückt wurden, damit sie das tun können und so weiter, die dadurch unterdrückt wurden, müsste man das nicht bei den Menschen freisetzen, damit sie merken, dass das, was sie gerade tun, völliger Unsinn ist, hinter dem sie sich aber verstecken und Sinn sehen wollen?
Ja, das müsste man. Aber du benutzt ja ganz bewusst auch den Konjunktiv. Man müsste es tun. Die Frage ist natürlich, wie. Auch genauso, wenn du Menschen ansprichst. Du hast vielleicht das Gefühl, der kommt dir da mit Maske entgegen. Du könntest vielleicht mal einen Satz sagen oder sagst nichts, was das bringt nichts. Aber wie kann man da überhaupt weiterkommen? Und manchmal denke ich, die Menschen brauchen noch andere sozusagen Nackenschläge auch, ja, um überhaupt aufzuwachen. Aber auch die größten Nackenschläge bringe ich ja oft auch gar nicht. Ne? Also auch in der Einzelbiografie wissen wir ja alle, das weißt du, das weiß eigentlich jeder. Du lebst so ganz, viele denken, okay, ich habe meinen Job und meine Familie und alles ist irgendwie schick. Und dann plötzlich hast du einen Unfall und dir geht es ganz schlecht. Ja. Du verlierst einen dir nahestehenden Menschen und so. Plötzlich ist dein Leben total anders. Alles ist total anders. Und dann wird alles umgewertet.
Ja.
Das sind so Punkte. Das ist aber dann letztlich auch vom Leid aus. Buddha, jetzt die Buddhisten würden sagen, ja, das Leid kann dich, wenn alles gut ist, wenn alles glatt läuft, dann begreifst du gar nichts. Das heißt, wenn es dir zu gut geht, dann begreifst du gar nichts. Aber es muss dir auch mal richtig schlecht gehen. Aber ist vielleicht auch fast
trivial. Das ist aber etwas, es ist trivial, das ist etwas, was ja alle Menschen irgendwo sagen, die was erlebt haben. Der eine hat Krebs, der andere hat dies. Und das werden dann andere Menschen.
Die werden also, anders,
jetzt nehmen wir mal Gunnar Kaiser. Gunnar Kaiser hat ein Interview gemacht, hat jetzt auch Krebs.
Ja.
Schade, also Gunnar Kaiser, soll es ihm gute Besserung, soll es ihm gut gehen. Aber er hat gesagt, vielleicht werde ich jetzt spirituell. Also ich habe das habe ich sofort erfasst, als er das gesagt hat. Ja, ja. Vielleicht werde ich jetzt spiritueller. Und ich glaube, das wird er werden. Also wir brauchen vielleicht ein Ereignis. Bei mir war es auch ein Ereignis. Ich hatte ein ziemlich heftiges Ereignis, woraus dann das Nichtkampfprinzip entstanden ist. Die Sache war, dass ich einfach wollte, dass dieser Mensch mit seinen Konflikten aufhört. Wie kann man einen konfliktträchtigen Menschen dazu bringen, dass er mit seinen Konflikten aufhört? Die Idee hätte ich nie gehabt, wenn mir das nicht passiert wäre. Also wir brauchen anscheinend solche Momente, wo die Erde wie so eine Eisenkugel auf uns zurennt. Und wir ausweichen müssen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen auf einmal uns ganz anders positionieren. Und das macht etwas mit uns, wo wir ganz anders werden. Dieses ganz anders werden dauert Jahre. Oder kann Jahre dauern. Ne?
Es gibt ja die Momente im Leben, wo sozusagen, du hörst die Stimme quasi, du bist gemeint. Und jetzt bist du in der Verantwortung, in der Herausforderung, dir selbst gegenüber. Mhm. Und da gibt es so einen inneren Ruf, das ist ja ein bekanntes, haben wir viele erlebt, ich auch, dass man dann sozusagen, dann bist du auch, was ich erlebt habe, dann kann es auch sein, dass du ganz alleine bist. In diesem Moment, ich bin verbunden mit allem, aber es gibt einen bestimmten Moment, da bist du plötzlich ganz alleine. Da plötzlich, du musst jetzt das für dich selbst klären. Diese Entscheidung treffen, die dir keiner abnehmen kann. Und wenn es falsch ist, dann musst auch du die Verantwortung tragen. Oder du musst in einem bestimmten Kontext aufstehen und sagen, nein, das mache ich nicht. Dafür gebe ich mich nicht her. Also da mache ich nicht mit oder so. Bestimmte Momente, also jetzt mal Martin Luther, sage ich mal, ja, wissen wir ja, ne? Also hier stehe ich und so. Gut, ob er das jetzt so gesagt hat oder nicht, was könnte sein, dass er es wirklich so gesagt hat. Aber es gibt auch die Momente, wo man dann sagt, ey, jetzt, ich stehe sozusagen, die Christen oder ganz spirituell, ich stehe jetzt vor meinem Gott und ich sage das jetzt. Ja? Mhm. Und ich hatte zum Beispiel, das ist eine wichtige Komponente in meiner Biografie, dass ich mit 18, 19 das Gefühl hatte, sozusagen mich vor dem Sein rechtfertigen zu müssen. Ich muss mich rechtfertigen,
dass du da
wer
bist.
Ich bin. Nein, ich muss irgendwas realisieren, was das ausmacht. Und,
also dem Leben einen Sinn geben.
Dem Leben einen Sinn geben. Und dachte, wenn ich das nicht schaffe, dann kann es nichts werden mit mir.
Das war ungefähr das Gleiche, was mir auch in jungen Jahren passiert ist.
Ja, da kommt ja plötzlich die Stimme.
Ich glaube, das passiert vielen.
Ja, ich glaube auch. Ja. Dann gibt es ja plötzlich die Stimme. Und da denkst du, yes, das kann, du musst jetzt deinem Leben einen Sinn geben, sonst kannst du es gar nicht aushalten. Für mich war immer der Albtraum, als ganz junger Mann, war immer so ein Albtraum, ich bin alt, so, ich bin ganz alt. Und verdammt nochmal, ich habe es nicht geschafft, ich habe das nicht realisiert, was ich eigentlich wollte. Und das war für mich immer der Albtraum. Wenn du wirklich, du gibst alles auf, was du eigentlich gewollt hast, an lebendigen Impulsen. Und dann bist du arm, und dann bist du ein armes Würstchen. Das ist sozusagen der Albtraum pur, ja.
Gibt es einen inneren Auftrag, den wir haben?
Ja, gibt es.
Jeder Mensch?
Ich würde sagen, ja.
Ja, ne?
Ich würde sogar so weit gehen, lieber Rüdiger, zu sagen, wir sind nur da, weil wir den Auftrag haben. Menschsein heißt, einen Auftrag haben. Menschsein heißt, in der kosmischen Verantwortung stehen. Menschsein heißt, in einem lebendigen Kosmos lebendig agieren. Ja, das würde ich sagen. Da setze ich den Menschen ganz hoch an. Und würde ich sagen. Sonst würde er gar nicht existieren. Alles, was existiert, selbst ob das eine Schnecke ist oder eine Ameise oder eine Waldlichtung. Es hat alles in irgendeiner Form einen Sinn und einen Sinnzusammenhang. Es ist eingehängt, eingebettet in einen Sinnzusammenhang. Und das ist meine Überzeugung. Mhm. Also das Gebirge oder das Meer, das kann ich mal zu Tränen rühren. Ne? Ich sitze am Meer und sehe die Horizontlinie. Ist das schön, ja.
Wo kommt das her, dass wir so denken können? Also wo kommt das her, dass wir so eine Lichtung sehen, meinetwegen? Ja. Oder meinetwegen auch plötzlich irgendwelche Pferde, plötzlich die rennen und so. Und wir denken, boah, ist das schön.
Ja.
Das erfüllt uns richtig.
Ja.
Das übermannt oder überfraut uns richtig.
Genau.
Und warum sind wir für sowas empfänglich? Das ist so meine Frage immer, wie ich denke, sind das jetzt meine Gefühle oder warum bin ich so empfänglich für solche Dinge?
Ja.
Wer ist der Sender dieser Empfängnis?
Ja, letztendlich bist du's, aber selbst, du bist es selber, weil es im Prinzip möglich ist. Also weil der Mensch, wenn er wirklich das ist, was ich gesagt habe, weil er nur da ist, weil er diese Aufgabe hat, dann ist das ein Potenzial, was unverlierbar im Prinzip in jedem da ist, auch wenn es zugedeckt ist.
Ist das so eine Art Ordnung in mir selbst?
Ja.
Also, dass ich die Dinge so erkenne, um die richtigen Dinge zu tun, habe ich dann die und die Gefühle oder die und die Sichtweisen. Ist das eine Ordnung in mir selbst, um richtig zu handeln? Um richtig zu fühlen, um richtig zu denken? Um richtig zu sein? Um in meine Schöpferkraft zu kommen, ist vielleicht ein bisschen zu pathetisch ausgedrückt jetzt.
Doch, aber, kannst du ruhig sagen.
Ja, um da vielleicht reinzukommen, um das zu halten. Ist das deswegen in uns angelegt?
Ganz sicher spielt das eine Rolle. Ich finde das mit der Schöpferkraft gar nicht schlecht, obwohl ich auch weiß, dass alles, auch diese Begriffe sind ja
abgenutzt.
Abgenutzt. Mhm. Einer findet ja, das Kreative, das Schöpferische wird ja doch oft, also das wird auch alles verhunzt. Ne? Der berühmte Begriff von Schopenhauer, dann von Thomas Mann verwendet auch viel, die Verhunzung. Ne? Das ist so deprimierend, diese elendige Verhunzung alles Lebendigen. Mhm. Ja, aber es ist angelegt der Menschen. Er spürt es einfach, er weiß es. Ich habe so unglaubliche Sachen erlebt, die kann man gar nicht in Worte kleiden. Oder ich habe es zum Teil versucht, aber manches geht auch nicht. Also das kann ich mir mein Leben gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie ich es aushalten sollte sonst. Ich weiß gar nicht, was es sein soll sonst. Ja, und das ist auch immer etwas, was dann ganz tief reingeht in die Vergangenheit, da kommt was ganz aus der Tiefe, von weit her und geht weit hin. Das heißt also, meine eigene Existenz erscheint mir oft wie ein Segment, einen riesigen
Ausdehnungshorizont,
Bogen, kosmischen Bogen.
Ja, ja.
Ich spreche manchmal von der Archeteleologie. Arche ist der Ursprung und Telos ist das Ziel. Und ich bin so archeteleologisch auf das Ziel orientiert. Mhm. Von ganz weit her und von ganz aus der Zukunft. Mich ruft es aus der Zukunft. Ich rede mal jetzt ein bisschen pathetisch.
Ja,
aber ruft es aus der Zukunft. Ja. Und es klingt auch aus der Vergangenheit. Und zwischen diesen Polen bin ich eingehängt im Unendlich. Ich denke manchmal, der Mensch, was mich eigentlich trägt, ist die Unendlichkeit.
Da hätte Goethe jetzt ein Gedicht draus gemacht, glaube ich, mit dem weiten Hin und in sich zentriert der Mensch und was er
ja,
hat. Hätte er irgendwas.
Ich empfinde das wirklich so. Ich empfinde, das ist jetzt bei mir, das kannst du mir wirklich abnehmen, Rüdiger, und ich sage es hier vor und, der Community, sage ich mal. Das ist allen Ernstes so, so empfinde ich das. Es flutet mich an von der Zukunft, wie ein Attraktor auch. Es zieht mich dahin und es erinnert sich an, ich erinnere mich an vieles, das klingt mit an. Und da bin ich eingespannt. Und hier stehe ich oder liege ich, wie auch immer. Und dann ist alles da. Es ist die Vergangenheit, es ist die Zukunft da. Und plötzlich bin ich dann im Unendlichen geborgen. Mhm. So, und dann merke ich dann.
Und das ist eine Energie, ne?
Das ist eine Energie, ja. Auch das ist ja übrigens ein abgegriffener Begriff.
Ja,
wissen wir
vollkommen abgegriffen.
Ja.
Also jetzt nochmal auf die heutige Zeit, Maskenträger und so weiter, obwohl sie es gar nicht mehr müssen. Was ist mit unserer Gesellschaft passiert? Was ist eigentlich los? Was ist unser Pathogen oder unsere Krankheit, wie auch immer? Was ich aus unserem Gespräch herausziehe, ist, ich glaube, dass Aufklärung auch lebendig sein muss.
Muss, ja.
Also ohne Lebendigkeit kriegen wir sie nicht.
Nur
ohne eine lebendige Aufklärung. Aber wie kriegen wir die Aufklärung lebendig? Das heißt, wir müssen nicht das Wort rausziehen, also nicht das Gesagte nicht mehr sagen, aber wir müssen es lebendiger machen.
Richtig. Die Aufklärung alleine, wenn sie sich im Intellektuellen, im Argumentativen erschöpft.
Da können wir beide uns sagen, haben wir einen tollen Abend gehabt oder einen schönen Wein getrunken und so weiter. Ne?
Ja.
Aber es bringt der Menschheit nichts. Den Menschen, denen wir helfen wollen, bringt es nichts. Uns beiden hat es was gebracht, weil wir uns so konzentrieren können und damit umgehen können. Aber Menschen, die da überhaupt noch gar nichts von wissen, das sind ja die meisten, Die meisten Menschen wissen das nicht. Wenn sie es wüssten, würden sie es nicht machen. Mhm. Das ist zumindest meine Theorie. Aber wie kriegen wir die dahin, dass die das verstehen, dass sie sich selbst verstehen?
Ja, die müssen sich selbst verstehen. Richtig. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt. Ich versuche das zum Teil in meinen Videos und ich auch immer auf meinem Kanal oder auch in anderen Zusammenhängen. Und durch die Kommentare merke ich auch, dass es bei vielen ankommt. Also es ist jetzt nicht so nur meine Vorstellung, sondern da kommt was rüber. Mhm. Und das finde ich immer wunderbar. Also es freut mich dennoch. Das will ich im Grunde genommen. Ich will auf keinen Fall bin ich der Guru, der irgendwas erzählt den Leuten. Das ist einfach kalter Kaffee. Sondern ich will das von innen. Ich will jetzt sagen, du bist doch auch so, du bist doch auch ein Mensch und das könnte in dir genauso aufsteigen und so weiter und so weiter. Dass man da eine Lebendigkeit da anzündet quasi. Und das, und wie soll man das in die Menschen bringen?
Sie negieren es dann öfter. Also wenn du sowas sagst, hast du auch schon gesagt, dann fangen sie an, aber erklär doch mal den, hört sich alles toll an bei dir, aber jetzt sag doch mal ehrlich, guck dir die Menschen an, das stimmt doch alles nicht. So nach dem Motto, das kriege ich auch öfter zu hören, wenn ich über Nichtkampf und so weiter rede, das geht doch gar nicht, also du mit den Nichtkampf, die kämpfen doch alle, die Leute, das ist doch Schwachsinn und so weiter. Sie merken nicht, dass es ein inneres Konzept ist.
Nee.
Und das ist bei dir auch ein inneres Konzept. Und ich glaube, dass die inneren Konzepte die Konzepte sind, die die wesentlichen Konzepte sind. Das Wesentliche. Wir schauen nach außen und was ist daraus passiert? Reiner Materialismus. Aber Materialismus ist nicht die Welt. Die Welt kann ich nicht mit Materialismus, das versucht die Wissenschaft. Sie ist dabei krachend gescheitert. Hat es nur noch gar nicht gemerkt. Hat es nicht verstanden.
Spätestens eine Atombombe.
Ja.
Spätestens. Eigentlich, das war der, im Grunde genommen, das war eigentlich ein Urereignis der wissenschaftlichen Entwicklung. Die Möglichkeit der Selbstzerstörung durch diese Dinge. Das ist schon der Fall.
Im Grunde letzte Aussage.
Ja.
Lass mal philosophieren. Das ist vielleicht die letzte Aussage des technischen, des Homo Faber gewesen. Die letzte Aussage war die Atombombe. Danach kam nichts mehr. Was kommt noch?
Jetzt
wird es pervertiert im Sinne von Transhumanismus.
Und jetzt
kommen die eugenischen Teufel, die faschistischen Teufel kommen.
Und jetzt haben die Menschen wieder Angst vor der Atombombe.
Ja, genau.
Ich habe die ganzen Jahre hindurch, wenn das so ein, das war ja so ein Thema, was nie mehr, das irgendwie war verborgen.
Ja.
Ich habe immer gesagt, Leute, passt auf. Das ist immer so, ist nicht zu Ende. Und ich werde leider, ich erschrecke richtig, als ich das hier so mitbekommen habe, das habe ich vermutet, dass irgendwann es wieder auftauchen wird. Und gut, aber das ist, oder nicht gut, das ist auf jeden Fall. Ja, man kann, es ist ein Patentrezept, das wissen wir, gibt es nicht.
Nein.
Und auch das Außen will natürlich bearbeitet werden. Und das ist ja klar, ne? Das ist, das Innen und Außen hat ja auch eine Korrelation. Ne? Und es gibt sogar einen lebendigen Materialismus, im guten Sinne, der durchaus lebendig sein kann. Also es kann auch lebensdienlich sein. Und ich versuche immer auch, das zusammenzubringen. Und es gibt auch manchmal einen guten Pragmatismus, den muss man auch leben können, weil sonst verbrennt man. Wenn du die nicht down to earth sein kannst, muss ich dir nicht erzählen, wenn du nicht down to earth sein kannst, verbrennst du.
Ja. Also der Materialismus ist, das wird oft so vielleicht verstanden, wenn ich das jetzt so negiere, das heißt nicht, dass ich ihn total ablehne.
Nein, ist ja klar.
Weil das existiert ja, es ist ja blind.
Die Materie ist da.
Ja.
Wir sind aus gutem Grund in der Materie.
Ja.
Dann kann man fragen, warum sind wir in der Materie? Könnte ich viel zu sagen, können wir mal extra wieder machen. Also warum sind wir in der Materie? Die hat einen guten Grund, ne? Guten Sinn. Und dieser Durchlauf muss wichtig sein in irgendeiner Form, auch für das kosmische Ganze, mehrere Durchläufe. Und so, das muss wichtig sein. Und dann hat das auch zu tun mit der Materie, die aber auch beseelt ist, auch lebendig. Das ist ja kein toter Stoff.
Mhm.
Wir sind nicht aus totem Stoff gemacht, sondern, also das sind wir ja nicht. Das ist ein lebendiger Stoff. We are such stuff as dreams are made of, sagt Shakespeare. Ich glaube, in irgendeiner so Dramen. Macbeth, glaube ich. We are such stuff as dreams are made of. Naja, vielleicht.
Ja. Das sagen viele, die Nahtoderfahrungen gehabt haben.
Ja.
Die sagen alle, mein Geist ist zwar raus, aber mein Körper hatte auch einen Geist. Also mein Körper war auch lebendig. Der ist nicht tot, wenn ich mit meinem Geist da raus bin.
Genau.
Ich konnte das sehen. Auch er hatte so eine Art lebendigen Geist um sich herum. Und wenn ich da reinfahre, ist das halt nochmal ein Geist. Ne? Also die können das nicht genau erklären. Weil die Worte die kriegen die Worte, also die können die Worte nicht finden dafür. Man kann ab einer gewissen Erfahrungsebene vielleicht keine Worte mehr finden. Ne?
Es gibt ja eine Grenze, ja.
Es gibt eine Grenze der Worte. Ne? Die Empfindungen erklären dir das schon, aber du kannst diese Empfindungen dann nicht in Worte packen, nein. Weil die Worte sind vielleicht auch falsch besetzt und dann kommen sie da was
ganz anderes rein. Richtig, und da sind wir natürlich, die Lage auf diesem Planeten ist schwierig. Das wissen wir und muss uns nicht in die Resignation treiben. Aber es bleibt natürlich schwierig, ist ja klar. Und was machen wir? Das ist ja die Grundfrage. Wie verhalten wir uns? Wie bringen wir uns ein, wie es so schön sagt? Ja,
wir können ja nur Ideentropfen sein. Ideentropfen, die irgendwo hinplätschern. Weil der Mensch muss es selber machen.
Ja.
Wir können nicht sagen, wir posaunen jetzt etwas nach draußen oder wir machen aus deinen Büchern 20 Millionen und verschenken die mal in die Briefkästen.
Aber,
wird genauso wenig bringen.
Ja, Rüdiger, aber das ist auch eine These von mir, die ist ja auch mal andere auch. Ich glaube, dass ein schöpferischer Impuls, auch wenn er jetzt vordergründig gar nicht mal so wirkungsvoll ist, denn doch letztlich das geistig-seelische Feld mitbestimmt.
Ja.
Du schleuderst sozusagen deine Fackel in das lebendige Feld und das wirkt auch.
Mhm.
Daran glaube ich.
Daran glaube ich auch.
Also,
nichts ist verloren.
Nee, nichts ist verloren.
Auch wenn es so aussieht. Der andere es nicht macht, aber verloren
es ist
es nicht.
Sogar,
es ist ausgesendet,
richtig.
Es ist im Feld.
Es ist sogar so, dass auch Bücher, die nicht gelesen werden oder Bilder, die gemalt sind, aber die sich keiner anguckt, trotzdem Wirkung zeigen. Es gibt ja eine berühmte Aussage von Ernst Jünger, der Picasso in der deutschen Besatzung getroffen hat. Und der Picasso hat ihm seine Bilder gezeigt. Und da sagte Ernst Jünger, ja, die sind doch aber alle, stehen doch alle nur rum bei dir, ja. Da sagt er, sie wirkt trotzdem. Also dies wirkt eben auch. Oder auch ein Stück, was nur aufgeschrieben ist, noch nicht. Kein Musiker hat es gespielt, aber es ist aufgeschrieben. Hat auch schon Wirkung, behaupte ich.
Mhm.
Also insofern glaube ich auch an die...
Weil die geistige Welt, du holst ja da, also ich bin davon überzeugt von dem, was ich jetzt sage, aber das heißt nicht, dass jeder das jetzt denken muss und dass das richtig sein soll. Aber ich glaube, dass der künstlerische Effekt der ist, dass ich die geistige Welt in mir öffne und dass ich aus der geistigen Welt Ideen reinhole in meine Welt. Und die verbinde ich mit dieser Welt. Und das heißt, ich habe, selbst wenn die keiner lesen möchte und keiner hören möchte, sind sie trotzdem in dieser Welt.
Genau.
Und sie haben trotzdem eine Wirkung mit irgendwelchen anderen Sachen, die in die Ähnlichkeit gehen.
Richtig.
Also es gibt doch, oft hat irgendeiner eine Idee und plötzlich haben 500 davon die Idee und dann streiten sich die Wissenschaftler, ja, wer hat es denn jetzt erfunden?
Ja.
Obwohl sie es zeitgleich gemacht haben.
Ja.
Also die Dinge sind dann reif. Ne?
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, auch bei, das ist vielleicht halb scherzhaft, aber halb auch real, wenn bestimmte Sachen oft gelesen werden, dann wirkt es auch auf den Text selber zurück. So bei manchen Büchern habe ich es festgestellt oder Texten, jetzt spüre ich förmlich, ja, dass es auch von anderen gelesen wird. Und wenn das noch ein paar mehr sind,
naja,
dann wirkt das.
Naja.
Das können Sie sagen, das ist alles Fantasie. Nein, es ist, du gibst was in die Aura, ich benutze jetzt mal dieses Wort, ja, ausnahmsweise, dieses esoterische Wort, du gibst das in die Aura hinein und das wirkt dann auch. Und das erreicht auch andere. Auch wenn die dich gar nicht kennen oder als wenn die gar nicht deine Sprache kennen, die du sprichst. Aber es erreicht dich. Das heißt, alles, was schöpferisch getan ist, hat Wirkung. Auch im Negativen hat es auch das Negative hat natürlich auch Wirkung.
Ja.
Gut, das würde ich schon sagen. Und darauf baue ich im Grunde genommen. Auch ich werde oft gefragt, ja, was macht dich denn so, wenn es um die Frage geht, sind wir jetzt verloren? Das höre ich immer wieder, ja, guckt es doch mal an, der Transhumanismus marschiert voran, guckt dir an, was mit den Impfungen ist. Was weißt du, keine Ahnung, diese vielen Nebenwirkungen. Ja, ich weiß das, ich habe darüber viel gelesen, ich bin nicht blöd. Ich habe mich damit beschäftigt. Das kann einen in Entsetzen treiben, das kann doch nicht wahr sein, ja. Das ist, was da geschieht. Und das ist, sagte, was willst du da noch, worauf willst du eigentlich noch bauen? Ja, und da kann ich nur sagen, ja, wo es geht, wo es möglich ist, ist auch der Widerstand tatsächlich angesagt und auch in der äußeren Welt sagt, nein, das mache ich nicht und da mische ich mich ein. Aber letztendlich diesen Hoffnungsimpuls oder dem, das ist letztlich eine Sache, die man schwer greifen kann, denn sonst wäre ja alles verloren.
Ja, die Überlebenden von jedem Ereignis, von jeder großen Katastrophe. Also ich kann da immer, nehme immer den sogenannten Hitlerkrieg. Die Trümmerfrauen haben Deutschland aufgebaut oder andere haben mitgebaut und so weiter. Ja, also die Überlebenden schaffen die neue Welt. So ist es immer gewesen. Das Leben lässt sich sowieso nicht zerstören.
Nein,
und das Wesenhafte des Lebens kann ich durch eine Technik nicht verändern.
Nein.
Ganz im Gegenteil, es wird abgespuckt, es wird ausgesondert, es wird weggemacht. Aber das ist ein Kampf, den die Menschen in dem Transhumanismus, der vielleicht kommen wird, in den nächsten 30 Jahren ausspucken müssen, ob sie es wollen oder nicht. Sie werden es tun, weil das Leben in ihnen es nicht dulden wird. Das Leben duldet keine Einmischung.
Ja, gut
gesagt. Nicht vom Schöpfer. Vom Schöpfer ja. Oder von der Schöpfungsidee. Oder ich stotter immer bei diesen Begriffen, wenn ich dann sage Gott, göttliche Natur, kann man nehmen, was man will, den Begriff, ist mir egal.
Ja, ja.
Aber das, woraus wir sind, aus dem Lebendigen heraus, das wird es nicht dulden.
Ja,
das duldet keine Einmischung.
Das würde ich auch
sagen. Hat noch nie eine Einmischung geduldet. Und wenn der Mensch, diese Frankenstein-Natur, wenn sie da drin versucht, rumzugraben, erschafft sie nur ihr eigenes Monster, das auf sie selbst zurückfällt.
Würde ich auch sagen, lieber Rüdiger, da würde ich dir vollkommen zustimmen.
Ja.
Und das ist auch meine Hoffnung letztendlich, meine Zuversicht, alles schwierige Begriffe, Hoffnung, Zuversicht und so weiter. Ja, gut, meine Zuversicht, mein Glaube, mein Wissen vielleicht,
ja, Erfahrung.
Immer, meine Erfahrung, dass es so ist. Und darauf vertraue ich auch. Ja. In diesem Sinne habe ich ein Seinsvertrauen. In diesem Sinne habe ich ein Seinsvertrauen, dass wir nicht verloren sind und dass die Menschheit und das Lebendige ist nicht verloren. Und das wird sich noch zeigen. Und die werden scheitern. Dieser Weg, der transhumanistische Weg und all das, was wir schon angedeutet haben, das wird letztendlich scheitern und wird sich gegen sie selber richten.
Auf ihren Fall. Es wird sie selber wegtreiben. Es wird eine Menge Leid geben bei den Leuten, die betroffen sind davon. Es wird sehr viel leiden, so wie es immer dieses Leiden gibt, bevor die Menschen dann aufwachen und es nicht mehr tun. Aber ich denke, das wird so sein. Also die Menschheit wird es überleben, da bin ich fest von überzeugt. Und es wird in 10, 20, 30, kann auch schon in einem halben Jahr sein, vollständige Veränderung bringen.
Ja, ich glaube übrigens, wenn ich immer diese Zeiträume höre, dann denke ich mal, dann spreche ich immer, da sage ich, wartet, aber es kann viel schneller gehen.
Ja.
Das kann viel schneller gehen. Nun kann man sagen, gut, der Kirchhoff ist ja ein älterer Herr, der redet so von seiner Lebensdauer aus. Aber über das hinaus kann viel schneller gehen. Auch in der Systemtheorie weiß man ja, es gibt ja plötzlich Umbrüche, eine kleine Drehung plötzlich, das ganze System kippt.
Mhm.
Und darauf vertraue ich auch in diesem Sinne. Und dann ist alles anders. Gut, das sind schon Perspektiven, die durchaus realistisch sind in diesem Sinne. Naja, wir werden es erleben.
Wir werden es erleben. Und auch einen schönen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke mich auch für das
Gespräch. Schönes Gespräch.
Ja.
Ich glaube, es war sehr, sehr, sehr umfangreich. Wir haben alles durchgraben und wir wissen jetzt, zumindest ich weiß jetzt, dass ich einfach an die Lebendigkeit appellieren muss, was solche Sachen angeht. Weil man kommt auch oft so ins Denken, ins Grübeln und dann bleibt man in diesem Denken und diesem Grübel und dann wird es negativ und dann denkt man sich, ach, wie kommt man nur aus dieser Scheiße heraus und so weiter. Und dann spricht man mit jemandem, so wie mit dir, einen erfahrenen Menschen, einen klugen Menschen, der einem plötzlich ganz andere Türen in einem selbst ja öffnet. Du öffnest ja nur Türen in mir selbst und ich vielleicht in dir, oder andere Menschen in dir. Ne? Und dieses sich mehr auf die Lebendigkeit zu konzentrieren darauf, das ist schön, das ist gut.
Ich habe jetzt ja noch wieder wenn ich das kurz sagen darf.
Neues Buch, ne?
Ein neues Buch, ja. Das heißt einfach nur Kosmos. Nichts weiter. Jochen Kirchhoff, Kosmos.
So wie Alexander von Humboldt.
Obwohl Alexander von Humboldt redet eigentlich im Wesentlichen nur von der Erde.
Ja, ja.
Ja, er nennt es auch Kosmos. Ich habe es auch Kosmos genannt. Das erscheint bei Overmedia. Und das kann man jetzt schon vorbestellen, sag ich mal. Mhm. Ja. Also wenn man da auf die Website geht von Overmedia, kann man dann auch hier Jochen Kirchhoff. Das Cover ist noch nicht endgültig entschieden. Aber
deswegen haben wir es auch nicht dabei, das Cover.
Ja, sonst wäre es hier, hätte ich es auch mitgebracht. Da gibt es noch eine kleine Unstimmigkeit und noch kleine Dinge, die geklärt werden müssen. Wir haben noch nicht das letztgültige Cover. Das Buch selbst ist längst fertig. Und alles, der ganze Satz ist alles fertig. Mhm. Nur, es gibt noch eine kleine Entscheidung für das Cover. Es wird aber relativ schnell erfolgen. Dann ist das Buch auch zugänglich. Mhm. Und wie gesagt, man kann jetzt schon sagen, man kann sich voranmelden auf das Buch. Das wird einem dann zugeschickt. Ja. Mhm. Rüdiger, ich danke dir auch.
Ja, ich danke dir, Jochen. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Jochen Kirchhoff.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.